ab Vers 18, das wäre jetzt der dritte Teil vom Neuen Jerusalem. Und zwar lese ich nochmals praktisch von Vers 5, eigentlich müssen wir ja von Vers 15 an lesen oder von Vers 14 an. Da beginnt es mit diesen Grundsteinen, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen, und die Stadt bildete ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, und die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind deckungsgleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold. Jetzt kommen wir zum Text für heute, eigentlich wo es zentral wird. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalkon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Ich denke, es ist von sehr großer Bedeutung, dass man diese Bilder, Gott fasst es ja in Bilder, wenn wir es anders nicht verstehen können. Die Ewigkeit ist nicht wie bei uns hier dreidimensional, sondern die Ewigkeit, das ist eine andere Welt. Und aus dem Grund hat es Gott in dreidimensionale Bilder gefasst, dass wir es fassen können, hat es auch in der Symbolsprache so dargestellt, dass jeder Gläubige, der die Bibel kennt, verstehen kann, was hier gemeint ist. Und ich möchte nochmals betonen, wenn wir jetzt im Neuen Jerusalem sind, wir haben es letzte Mal ja gesehen, das Neue Jerusalem ist nur die fünfte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Wir sind derzeit in der dritten. Die dritte und die fünfte haut was Entscheidendes, und zwar die mündet ineinander für die Gläubigen. Dazwischen ist eingeschoben das tausendjährige Reich, die vierte Erscheinungsform, wo es einfach auf der Erde sichtbar wird. Aber etwas ist klar, dieses neue Jerusalem, dieser Bau beginnt auch für uns Gläubige jetzt schon hier auf der Erde. Das heißt, der Moment, wenn sich ein Mensch bekehrt, wenn er wieder geboren wird, dann ist er ein Stein in diesem Bauwerk des neuen Jerusalems. Und dann im Nachher, am Schluss, in der Ewigkeit, ist die Stadt vollkommen rein, steht sie hier. Aber gebaut wurde der Stadt heute schon. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir jetzt die Ewigkeit betrachten, das neue Jerusalem, wollen wir immer wieder praktisch die Brücke schlagen zu heute. Was bedeutet das für mich ganz persönlich heute, wenn zum Beispiel Gott sagt, die Straßen sind aus durchsichtigem Gold? Was bedeutet das für mich persönlich? Das heißt, alles, was dort dann sichtbar wird, was das Endstadium ist, ist eigentlich der Plan Gottes für die Gemeinde. Und ich kann hier jetzt bereits erkennen, was ich im Jahre 2003 tun soll, dass das hinterher praktisch Realität wird. Dass nämlich in meinem Leben Realität wird. Dass genau das, was Gott wollte, auch für diese Stadt, für sein Leib, dass das bei mir passiert. Was mir hier ganz wichtig ist, wenn man Vers 18 beginnt, der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold. Es muss etwas klar sein, wenn man Offenbarung 21 sieht. Es heißt hier, das neue Jerusalem kommt herunter vom Himmel wie eine Braut für ihren Mann, und es ist die Braut des Lammes, es ist die Gemeinde. Ich habe ja erklärt, warum die Braut letztendlich nicht Israel sein kann. So, das sieht man auch hier. Zum Beispiel Israel hat nie als Grundsteine die 12 Apostel, sondern letztendlich hier haben wir es mit Brautgemeinde zu tun. Und diese Steine, dazu möchte ich lesen, 1. Petrus 2, Vers 4, dass uns das klar ist. Das heißt, alles, was hier im Neuen Jerusalem später mal steht, wird hier gebaut. Das heißt, ich baue hier für die Ewigkeit. Es muss klar sein, man hat immer so eine kindliche Vorstellung, und hinterher ist man im Himmel. Ja, aber wir sind in dem Himmel, praktisch, oder mein Zustand und auch das Leuchten meines geistlichen Lebens wird nach dem sein, was hier auf der Erde abgelaufen ist. Das ist kein Zufall, wie es dann drüber aussieht. 1. Petrus 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Da sagt die Bibel ganz klar, jeder Gläubige ist ein Stein. Und dieser Stein wird von Gott behauen. Im 2. Timotheus 3,16 sagt die Bibel dann am Folgeversen 17, dass der Gläubige, und da steht der Wort, das bedeutet eigentlich wörtlich, dass er passend sei, dass er passt. Das heißt, Gott schlägt Kante und Ecke ab, bis der Stein passt. Das heißt, er baut aus uns ein Stück neues Jerusalem. Und das muss klar sein. Und dann im Himmel ist dann die Stadt, wie sie von Gott her gewollt war. Aber wir bauen in dieser Stadt, und zwar hier. Wir sind diese lebendigen Steine, die Gläubige. Und jetzt erklärt er hier etwas, Vers 18, und das hat wieder eine große Bedeutung für uns. Wenn wir an diesem neuen Jerusalem bauen, dann muss man etwas ganz klar feststellen. Er sagt, um diese Stadt war eine Mauer. Und diese Mauer war von Jaspis. Ich möchte noch was zu den Edelsteinen sagen. Ich habe mir das lange überlegt. Meine Frau hat es mitgekriegt. Am Schluss hat sie auch gesagt, lass es. Das Problem der Edelsteine in der Heiligen Schrift ist riesengroß. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es werden verschiedene Edelsteine genannt. Wir wissen da nicht hundertprozentig, wer jetzt mit wem identisch ist. Ich habe aus dem Grund verzichtet, die einzelnen Edelsteine zu untersuchen. Ich habe stattdessen ein Heftle geholt. Ich habe es, keine Gnade, es ist da. Das ist mal wichtig, aber ganz kurzfristig. Das heißt, Edelsteine erzählen ihr Geheimnis. Das ist von den exklusiven Brüdern. Und dort hat man praktisch alle diese Edelsteine, die hier in der Offenbarung vorkommen, werden untersucht. Auch die in 2. Mose 28. Und es hat immer schöne Geschichten dazu, ist sogar sehr evangelistisch, also zum Weitergeben. Und man kann sich mit diesen Edelsteinen auseinandersetzen. Bloß, ich wollte nicht spekulieren. Aus dem Grund habe ich sie biblisch untersucht. Und da muss ich eiskalt sagen, dann konnte ich sowas nicht machen. Aber es ist trotzdem sehr erbaulich und sehr angenehm zum Lesen. Also ich habe da mal auf dem Büchertisch auch 50. Ich denke, ich weiß nicht, braucht man es nicht, aber schade fürs nichts. Wollte bloß sagen, also Edelsteine werde ich ein bisschen ausklammern, aber den nicht, den Jaspis. Und zwar, das hat ganz, ganz entscheidender Punkt. Zuerst möchte ich feststellen, um diese Stadt ist eine Mauer. Und jetzt kommt der große Unterschied. Ich habe hier die Zeitungsartikel, die jetzt so langsam in Albstadt kommen, das ist übrigens der Weihbischof, wo man jetzt langsam sieht, pro Christ, wo man jetzt langsam sieht, die ganze, sagen wir, verbindende Elemente, dann muss man sagen, es ist doch hochinteressant, wie Gott das neue Jerusalem darstellt und das Erste, was er zeigt, ist Trennung, nämlich Mauer. Absonderung. Das Erste, was Gott zeigt, ist zuerst einmal Absonderung. Wenn wir über Gemeinde Jesu reden, das muss mal klar sein, das hat die Gemeinde vergessen. Die Gläubigen benehmen sich wie diese Welt. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient. Malachi 3. Gott hat ein Gedenkbuch geschrieben. Das ist ein Riesenunterschied, auch im Behandeln, wo Gott den Gläubiger vom Ungläubiger unterscheidet. Und es ist ein Unterschied zwischen der Gemeinde und es ist ein Unterschied zwischen der Welt. Es ist ein Unterschied zwischen einer biblischen Gemeinde und es ist ein Unterschied zwischen dem, was die religiöse Welt heute treibt. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und das zeigt er hier, indem er sagt, dieses neue Jerusalem, das heißt die Gemeinde Jesu Christi, die hat eine Mauer. Und diese Mauer, die trennt. Ich möchte... Kleiner Exkurs, gehen wir ins Hohelied 4, Vers 12. Dort haben wir die Gemeinde wieder dargestellt als Garten. Und zwar als normaler Garten. Dort heißt es, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. Es wird beschrieben, was da für wunderbare Dinge in diesem Garten drin sind, dass der Nord- und der Südwind, also Wirkungen des Heiligen Geistes dort sind, und wie dann der Bräutigam, der Herr Jesus, in diesen Garten kommt und letztendlich seine Frucht holt. Aber die Bibel betont zuerst, dass dieser Garten verschlossen, versiegelt ist, das heißt, er ist abgesondert. Dieser Garten war nicht zugänglich für jedermann, sondern dieser Garten war abgesondert. Das ist ein Unterschied zwischen der Welt, das ist ein Unterschied zwischen der Gemeinde, in jeder Beziehung. Und ich denke, das spielt eine große Rolle. Das Wesen der Gemeinde Jesu wird dem stehen und fallen, ob letztendlich die biblische Absonderung begriffen wird. Und wenn die Absonderung sogar bei der bildlichen Darstellung in der Offenbarung so vorne dran steht, dann spielt sie noch eine größere Rolle, wie man eigentlich denkt. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel, und da steht das Wort für Heiligtums, Allerheiligste, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht von ihnen aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, ich will euch ein Vater sein, ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das ist eine ganz klare Aussage. Das Wesen der Gemeinde ist Absonderung. Hier steht ein aramäischer Ausdruck, der lediglich ins Griechische übersetzt wurde, der bedeutet keine Ehe und keine Arbeitsgemeinschaft. Also im Geistlichen keine Arbeitsgemeinschaft. Das heißt nicht, dass ich nur am Arbeitsplatz arbeite, da vor Gläubigen sind, den gibt es ja nicht in dem Sinn. Sondern hier ist gemeint, dass man zusammenarbeitet mit Ungläubigen oder dass man zusammenarbeitet mit Götzendiener. Ist verboten, absolut. Und damit ist schon mal ein Großteil von Organisationen und von Veranstaltungen, wo die, ich sage mal ausdrücklich, die geistliche Welt heute treibt, für wahre Gläubige passé. Das ist schon mal vorbei. Und das Nächste, was er hier ganz klar sagt, er sagt, weil das so ist, wenn man sich vor jeder Form im geistlichen Bereich das mit Unglaube zu tun hat oder mit Welt und genauso was mit Götzendienst zu tun hat, reinigen muss, sagt er, müssen wir darauf achten, dass wir keine Befleckung des Geistes und keine Befleckung des Fleisches haben. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Befleckung des Fleisches ist Sünde. Und Befleckung des Geistes ist sündhafte Einstellung. Das heißt, das ist meine Gesinnung, meine Einstellung. Das sind zwei Ebenen. Wenn der sagt, sowohl von der praktischen Sünde als auch von der Einstellung her, keine Befleckung, sondern Gott will Heiligkeit. Das heißt, das ist auch der Grund, warum man hier sieht, warum diese Mauer um das neue Jerusalem rum ist. Gott will, dass seine Gemeinde getrennt ist von den Sünden dieser Welt. Es geht in der Gemeinde anders zu. Völlig anders. 1. Johannes 2, Vers 15. Er sagt hier nochmals eindringlich, wie die Stellung eines wahren Gläubigen zu diesen Dingen ist. Wisst ihr, und jetzt können wir nicht diskutieren, was Welt ist. Da habe ich auch meine Meinung inzwischen. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Er sagt hier ganz einfach, die Welt ist gefährlich, also muss ich mich absondern. Und Welt ist viel mehr, als mir denket. Man hat früher geglaubt, Welt ist alles, was nicht nach einem frommen Maßstab sich benimmt, sich kleidet, tut. Stimmt teilweise. Aber Welt ist viel mehr. Ich kann alle Regeln und alle Normen der gläubigen Welt einhalten und kann trotzdem vollständig in meinem Herzen der Welt verfallen sein. Zum Beispiel Wohlstand, ähnliche Dinge, wo man einfach, sag mal, innerlich ein Denken hat wie die Welt und merkt es gar nicht. Also ich darf mal ein Beispiel machen. Kopfbedeckung der Frau. Es gibt auch letztendlich Gemeinde, wo die Schwester Hüte aufsetzt. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann stellt man fest, die Hüte sind nicht nur da, das Haupt zu bedecken, sondern die Hüte haben eine ganz andere Aufgabe. Die Hüte, das ist eine Darstellung. Und da muss ich sagen, dann ist diese ganze Erweisung vollkommen sinnlos, weil dann mache ich hier praktisch eine Hutschau. Und in dem Moment habe ich die Welt eingezogen, galoppierend in die Gemeinde. Ihr begreift, was ich meine, wenn ich sage, da ist was dahinter. Welt kann viel mehr sein, wie das, was wir unter Welt verstehen. Sondern man muss hier aufpassen, Gott will das nicht. Und in 1. Petrus 2, Vers 11 erklärt er nochmals, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und dann sagt er, führt einen guten Wandel. Das heißt, er sagt, was ganz entscheidend ist, ist das, was die Bibel mit Begierde oder mit Lust letztendlich betitelt. Das heißt, sein Wolle wie diese Welt im Hirn bedeutet die gleiche Ziele, die gleiche Lüste und die gleiche Begierde zu entwickeln wie die Welt. Das ist letztendlich das, was gemeint ist. Und das sind Dinge, von denen will Gott, dass wir abgesondert sind. Er will, dass wir nicht mit der Welt gemeinsame Sachen machen, nicht mit den Götzendiener, aber er will auch, dass wir nicht denken wie diese Welt. Das ist nämlich Befleckung des Geistes. Wenn ich fromm bin, dass das alles super ist, aber meine Gesinnung stimmt nicht, die innerste Einstellung ist falsch, und dann habe ich letztendlich meinen Geist befleckt. Und er sagt ganz klar, das will er nicht. Und aus dem Grund, ein weiteres Bild, 1. Mose 6, Vers 14. Und zwar, ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das ist die Arche Noah. Und dort steht, mache dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Altdeutsch hat es der Ausdruck geheißen, verpichen. Das heißt, die war innen und außen mit Pech verpicht, das heißt abgesondert. Warum? Dass das Wasser nicht reinkam. Was ist Wasser? 1. Mose 17, Vers 15, ein Bild für die Welt. Das Völkermeer. Ich laut Offenbarung 17, Vers 15, die Welt. Aus dem Grund, wenn die Arche geschwommen ist im Wasser, musste sie innerlich und äußerlich verpicht sein, dass die Welt nicht reinkam. Und jetzt sind wir wieder am Punkt. Nicht die offene Welt, und da möchte ich auch was dazu sagen, auch die offene Welt bricht heutzutage in die Gemeinde Jesu. Erschreckend. Dass du sagen musst, sind die Gläubigen nicht mehr normal. Aber genauso bricht die fromme Welt ein. Auf jeder Beziehung wird die Gemeinde vom Teufel angegangen, dass sie Welt ins Hirn reinkriegt. Das ist falsch. Das ist eine Falle, die zum Elend führt, letztendlich. Und hier muss man einfach nüchtern sein und muss sagen, Gott will Absonderung, Gott will eine Mauer ums Neue Jerusalem, Gott will, dass sie innen und außen verpicht ist, dass wir den Lüsten fliehen, dass wir dieser Einstellung der Welt fliehen und dass wir normal sind. Und normal, das ist so, wie es Offenbarung 21 dann geschrieben steht. Und zwar, jetzt kommen wir zu dem Jaspis. Der Jaspis, der hat nämlich eine ganz seltsame Eigenschaft. In Offenbarung 21, Vers 11 heißt es, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Das Neue Jerusalem hat die Herrlichkeit Gottes, haben wir ja gesehen. In der Gemeinde ist der Normalzustand Herrlichkeit, nicht das Elend dieser Welt, das ist Herrlichkeit im Normalzustand. Und jetzt heißt es, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Jetzt wird der Jaspis dargestellt als kristallhell. Aber wenn man einen Jaspis untersucht, dann stellt man fest, dass es ein gewöhnlicher Eisenkiesel ist. Und dass der absolut nicht durchsichtig ist und nicht glasklar. Das ist er gerade nicht. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz entscheidenden Sache. Warum nimmt Gott ausgerechnet als Bild der Mauer, indem er sagt, der Baustoff dieser Mauer ist Jaspis. Warum nimmt er Jaspis? Und er sagt vorher, Jaspis ist dort, wo die Gemeinde ist, auf der Seite der Gemeinde, kristallklar und strahlend hell. Aber in sich ist er praktisch undurchsichtig und ist wie eine Mauer. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache. Ich denke, dass das noch ein bisschen klarer sein muss. Der Hans hat mir vorher einen Artikel gezeigt, wo die Pfingstler dann öffentlich ihre Hauptversammlung von sich geben und sagen, was sie in der Gemeinde machen. Ist euch schon aufgefallen, wir machen das nie. Wir kommen nie in der Zeitung. Seitens setzt uns jemand versehentlich rein, aber wir kommen nie in der Zeitung. Also, wir haben mit dieser Welt nichts zu tun. Uns ist auch völlig egal, was die Welt über uns denkt, schreibt oder sonst was tut, sondern wichtig ist, ob wir ein Zeugnis haben für die Welt. Das ist entscheidend. Und Matthäus 13, Vers 11, dort sagt der Herr, wenn es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen ist es aber nicht gegeben. Und jetzt muss man das einfach einmal sehen, die Interna der Gemeinde Jesu Christi und das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi geht die Welt nichts an. Die Mauer hat nicht nur den Zweck abzusondern, sondern die Mauer ist auch undurchsichtig von der Seite der Welt. Dort, wo sie von der Seite des Neuen Jerusalems ist, ist kristallklar und durchsichtig. Das heißt, wir sehen durch die Mauer durch, darf ich das Bild benutzen? Wir sehen durch die Mauer, sehen die Welt, wie sie ist, sehen sie in strahlender Klarheit, wissen ganz genau, was hier abläuft, aber die Welt versteht uns nicht. Wie sagt der Apostel Petrus, es befremdet sie, dass er nicht mitlauft in dem gleichen heillosen Schlamm. Sie versteht nicht, was die Gläubigen für komische Menschen sind. Ist völlig normal. Das heißt, für die Welt ist die Gemeinde ein Geheimnis. Schau an der Stiftshütte, war dieser weiße Zaun, da war genau das Gleiche. Du hast nur was Geheimnisvolles gesehen. Und der weiße Zaun hat nur symbolisiert Reinheit. Und wer die Symbolsprache kannte, hat gesehen, eherne Füße, Gericht. Und hat gesagt, es gibt bloß eine Tür. Also mehr hat die gar nicht wissen müssen. Die haben wissen müssen, du musst gereinigt werden, sonst kommt das Gericht Gottes und es gibt bloß eine Tür. Und genauso muss die Welt gar nicht viel vom Reich Gottes wissen, weil hier um dieses neue Jerusalem ist eine Mauer. Und für die Welt ist ein Geheimnis. Und das Nächste, was hier ist, er ist, dieser Jaspis, undurchsichtig und trotzdem ist er kristallklar und hell. Das heißt, für uns Gläubige ist das Geheimnis geoffenbart. Epheser 3, Vers 4. Für uns gibt es kein Geheimnis in dem Sinne. Darum könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschensöhnen nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörigen, Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus sind. Das heißt zu Deutsch, ganz einfach, das Geheimnis der Gemeinde ist geoffenbart. Dieser Organismus aus Jude und Heide, der unbeschreiblich ist und der letztendlich für die Gemeinde den Normalzustand darstellt, für die Welt vollkommen unlogisch ist. Die verstehen das nicht. Die sagen, was wollen wir hier? Versteht ihr, Geschwister? Da ist ein Unterschied. Das muss der Gläubige wieder lernen. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Der Teufel wird alles tun. Lucifer kommt vom Lateinischen von Licht her. Ein Lichtengel, der sich ein Lichtengel vorstellt. Er wird uns blenden. Er wird alles tun, dass die Welt, je länger hier letztendlich auch die Endzeit läuft, dass die Welt strahlender für uns wird. Er wird alles tun, um uns zu locken, um uns zu reizen, um uns auf seine Seite zu ziehen. Er wird alles tun, dass wir hier diese Absonderung nicht vollziehen. Das ist der Normalzustand. Das heißt, wir werden gelockt, wir werden gereizt. Aber, darf ich mal wirklich ins Innerste gehen eines Gläubigen? Gibt es etwas Herrliches? Etwas wirklich Herrliches? Wenn ein Gläubiger klar steht, möchte ich sagen, wenn er nicht klar steht, empfindet er es nicht so. Du kommst aus der Welt. Die Welt ist eine gewisse Last für dich. Das ist der Normalfall. Du kommst aus der Welt. Und dann ziehst du dich zurück. Und dann kommt eine heilige, unbändige Freude, dass du mit dem Herrn allein sein kannst. Eine unbändige Freude, dass das Blut Jesu Christi deine Sünde hinwegwäscht. Dass du vor Gott rein und heilig stehen kannst, dass du dein Herz erheben kannst in heiliger Anbetung und dass du wahre Gemeinschaft mit dem Herrn haben kannst. Das ist der Normalzustand. Jetzt sage ich es mal ganz hart. Wenn das schon aufgehört hat, der Normalzustand zu sein, na, ist die Mauer etwas niedergeraten im Leben des Gläubigen, oder sie hat Löcher, oder sie ist teilweise gar nicht mehr vorhanden. Und da wird es höchste Zeit, dass man das Gleiche macht wie Nehemia 3 und 4, also man beginnt die Mauer hochzuziehen. Also nochmals, der Normalzustand der Gläubigen ist, dass sie abgesondert sind. Dass sie das Geheimnis des Christus, das Geheimnis des Blutes begreifen und fasziniert vor dieser Person des Erlösers stehen und hier auch ihre ganze Freude des Lebens beziert. Das ist ein Normalzustand. Und das ist ein Geheimnis und das versteht die Welt nicht. Hey, die kannst du nicht dauernd die Bibel da lesen. Das heißt, verstehst du nicht? Das ist eine Quelle der Freude. Ich lese ja, ich verstehe nichts. Das ist ja klar, die fällt der Empfänger innen drin. Fällt was. Da hättest du der Heilige Geist, würde dir genauso zur Quelle der Freude werden. Das sind so Dinge, wo die Welt nicht versteht. Für sie ist es dunkel, für uns ist es strahlend hell. So wie es in Israel war. Oder in Ägypten. Als die Kinder Israel vor Gott Licht hatten und Ägypten hatte Finsternis. Das ist genau das Gleiche. Dieser Jaspis, diese Mauer bedeutet für draußen undurchdringliche Dunkelheit. Da kommt nichts rein. Aber für die Gemeinde strahlende Herrlichkeit, strahlende Helle. Und es ist nicht nur so, dass wir raussehen, sondern was ganz wichtig ist, wir sehen vor allem die Herrlichkeit in diesem abgegrenzten Raum. Das ist schon mal das Entscheidende. Das Raussehen ist halb so wild. Paulus sagt lediglich, die Anschläge des Teufels sind uns nicht unbekannt. Mehr brauchen wir gar nicht wissen. Wir müssen nur wissen, wie der Feind arbeitet, der Rest ist egal. Aber wir sehen die Herrlichkeit innen drin. Jetzt kommen wir zu der Wolke. 2. Mose 14, 20. Das ist genau dasselbe, was hier passiert ist. Ich lese ab 19. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Sie war für die einen Wolke und Finsternis Das ist die Wirkung des Jaspis nach außen. Wolke und Finsternis, das heißt für die Welt undurchschaubar, für die Welt ein Geheimnis. Für die anderen erleuchtete sie die Nacht. Der Jaspis selber für die Gläubigen ist was Herrliches, weil das grenzt sie ab von der Welt und damit kann ich die Herrlichkeit Jesu Christi innerhalb von der Mauer genießen, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Das war nämlich der entscheidende Punkt. Und sobald der Gläubige das begreift, die richtige Herzenshaltung einnimmt und den Jaspis versteht, diese Abgrenzung, dann kommst du mit der Welt nie mehr zusammen. Du kannst die Welt locker, wie sie will. Du kommst nicht mehr zusammen. Das ist aus. Das ist etwas passiert. Aber es passiert im Herzen. Und das ist das Wesen der Gemeinde Jesu. Das muss uns klar sein. Und es gibt kein Leib Jesu Christi und es gibt keine Gemeinde ohne Absonderung. Wisst ihr, wenn man jetzt hier sagt, 2. Korinther 6, diese Absonderung, ja, was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach zwei Dinge. Es hat von dem Text her die Bedeutung, dass man zum Beispiel als Mensch auf der Ebene, der menschlichen Ebene, keine Gemeinschaft haben darf mit Götzendiener und mit Ungläubigen. Das heißt, ich darf als noch nicht verheirateter Gläubiger niemals einen Ungläubiger heiraten. Ich darf auch niemanden heiraten, der zum Beispiel sagt, ich bin gläubig und gehört zum Götzendienst, wo man gar nicht redet. Der Götzendienst trifft. Habe ich immer wieder erlebt. Ah, er ist ja gläubig. Da war es egal, was er getan hat. Jetzt sage ich es mal hart. Zum Beispiel, er geht letztendlich hin und praktiziert Dinge. Er trägt Okkultismus. Er geht zum Beispiel zur Messe. Er ist sakramental eingestellt. Er hat lauter diese Dinge im Kopf. Dann ist es aus. Wenn das nicht geregelt ist, dann sagt die Bibel keine Gemeinschaft. Weder Arbeitsgemeinschaft noch Ehegemeinschaft. Das ist was ganz anderes, wenn man sich bekehrt. Solange man verheiratet ist und der andere ist ungläubig, dann muss ich ihn gewinnen, laut 1. Petrus 3. Aber etwas ist klar, die Bibel meint hier Ehegemeinschaft und als zweites meint sie Lehrgemeinschaft. Das heißt Zusammenarbeit. Das heißt, es ist keine Willkür. Zu mir kommen manchmal schon Gläubige und haben gesagt, warum kommst du nicht zu der und der Veranstaltung? Warum kommst du nicht zu dieser Organisation? Und ich sage, Brüder, lässt er keine Bibel. 2. Korinther 6, 14. Ihr müsst nur lesen. Wie könnt ihr überhaupt auf die Idee kommen? Da gibt es keine Gemeinschaft. Es gibt in manchen Dingen keine Gemeinschaft, keine Arbeitsgemeinschaft. Aus! Vorbei! Wo Sünde ist, wo Götzendienst ist, wo vor Gott keine Klarheit ist, wo es nicht in Ordnung ist, wo Welt ist, haben wir nichts mit zu tun. Müssen wir die Arbeitsgemeinschaft brechen. Die Bibel verbietet es. Sie sagt ausdrücklich Ehe und Arbeitsgemeinschaft. Möchte ich betonen. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel als Gemeinde bestimmte Haltung einnehmen, zum Beispiel bei bestimmten Veranstaltungen, ob das Jahr der Bibel ist, ob das pro-christisch, ob das manche Allianzveranstaltungen sind, nicht teilnehmen. Das hat ganz klar Gründe in 2. Korinther 6, Vers 14. Sage ich ganz offen, gar keine andere, nur biblisch begründet. Das sind teilweise Leute, mit denen habe ich menschlich gutes Verhältnis. Aber es spielt keine Rolle. Es geht ums Prinzip der Bibel. Die Gemeinde ist abgesondert. Und das Interessante ist, wenn du dich nicht in Gefahr begibst, kommst du nicht um. Wenn du dich nicht diesen Dingen aussetzt, dann wirst du nicht gefärbt. Dass man es richtig versteht. Biblische Gemeinschaft mit jedem klarstehenden Gläubigen ist für mich gar keine Frage. Aber es gibt Grenzen bei Ehe und bei Arbeitsgemeinschaft. Das muss klar sein. Absonderung. Und dann natürlich die innere Absonderung. Das ist äußere Pech. Die innere Absonderung, dass ich einfach ganz klar alles, was götzendienerisch ist, alles, was weltlich ist, rausschmeiß. Und da muss man nochmals betonen, ein Gläubiger muss auch jede Form des Sakramentalismus aus seinem Hirn entfernen. Wenn ein Gläubiger glaubt, dass er nur einen Millimeter von seiner Errettung etwas anderes zu verdanken hat, als dem Blut Jesu allein, ist er schon schiefgewickelt. Ich sag's nochmals. Nicht meine Bekehrung, wenn ich dort zum Beispiel Buße getan habe, indem ich meine Sünde vor Menschen bekannt habe. Wenn ich glaube, dass mich das in den Himmel bringt, dann komme ich wahrscheinlich gar nicht in den Himmel, wenn sie nicht echt ist. Ich werde nur gerettet durch Jesu Blut und nicht durch meine Bußakte. Nicht durch meine besondere Tate, die ich getan habe. Indem ich sage, ich habe die letzte Sünde bekannt, habe ich alles gemacht. Aber mir ist das vollkommen klar, ich komme wegen dem nie im Leben im Himmel. Das war eine Nöte, wo ich mein Herz geöffnet hatte. Aber gerettet wurde ich durch Jesu Blut. Das ist doch gar nichts. Und das muss klar sein. Auch die Absonderung muss klar sein. Jesu Blut allein. Und das geht's. Und wenn ich Jesus habe und habe sein Blut, dann bin ich gerettet. Und auf dieser Basis, auf dieser Absonderung sagt er so, und jetzt gehen wir in die Stadt rein. Jetzt was ist mit der Stadt? Jetzt sagt er, die Stadt ist aus reinem Gold Und zwar so wie Glas, so durchsichtig, reinstes Gold. Und jetzt müssen wir natürlich die Symbolik der Bibel kennen, die Bildersprache, dass man weiß, was da gemeint ist. Ich lese 2. Petrus 1, Vers 3. Gold steht in der Bibel für das Wesen Gottes. Aus dem Grund war die Stiftshütte aus Gold. Aus dem Grund war ein Großteil vom Tempel aus Gold. Immer wenn Gott etwas in Besitz genommen hat oder wenn es von Gott in Beschlag genommen hat, er hat das Gold konfisziert. Gold ist das Wesen Gottes. 2. Petrus 1, Vers 3, das sagt Bibel. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Vollerkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, man höre zu was, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde oder durch die Lust in der Welt herrscht. Das heißt, das sagt die Bibel ganz klar, du bist bekehrt, du bist wiedergeboren, du hast dich letztendlich radikal zum Jesus bekehrt. Du bist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber jetzt kommt was Entscheidendes. In dem Moment, wenn sich jemand bekehrt, ist sein ganzes Wesen noch nicht von der göttlichen Natur beherrscht. Das nennt die Bibel Heiligung. Und jetzt sagt er, die ganze Verheißung und das ganze Paket, das man bei der Bekehrung bekommt, hat auch den Sinn, dass man letztendlich dieser göttlichen Natur teilhaftig wird, in jedem Bereich meines Lebens, nach Geist, Seele und Leib. Und das ist Gold. Und jetzt sagt er, die Stadt ist aus Gold. Das heißt, Gott will, dass wir vollständig golden sind. Dass wir von der göttlichen Natur beherrscht werden, nach Geist, Seele und Leib. Das war jetzt, sage ich eigentlich nicht gerne. Ich sage keinen Namen, ihr kennt den Mann nicht, ich kenne ihn. Und der Herr kennt ihn aus der Ewigkeit. Ich habe einen Bruder gehabt, der war mir einer der liebsten Brüder, die ich gekannt habe. Er war ein echt hingegebenes Gotteskind. Ich habe selten einen Mann gesehen, der so fasziniert war vom Herr Jesus und der vollständig, ein hingegebenes Gotteskind war. Aber beruflich hat er Dinge geteilt, da blieb mir manchmal die Luft weg. Wenn ich sehe, mit was der alles gehandelt hat. Da hätte ich nicht mehr schlafen können. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Ich kann vollständig golden sein und in meinem Herzen, in der hintersten Kammer, ist eine Kammer, die ist nicht aus Gold, sondern die ist aus Gier. Der gleiche Anfangsbuchstaben. Die ist nicht aus Gold, sondern die ist aus Gier. Da ist was übrig geblieben, dass der Herr nicht ausgeliefert wurde. Und er hätte bereit sein müssen, sein Verdienst aufzugeben und einen Teil seines Geschäftes aufzugeben, mit diesem Unsinn nicht mehr zu handeln. Konnte er nicht. Hast du gemerkt? War Fleisch und Blut schon. Es ist einfach schwierig. Die Bibel sagt, es soll alles aus Gold sein und nicht nur ein bisschen. 1. Könige 6, 21. Salomo überzog das Haus inwendig mit feinem Gold. Jetzt sehen wir den Unterschied. Inwendig feines Gold. Und er zog goldene Ketten vor dem Sprachort her, den er mit Gold überzogen hatte. Und das ganze Haus überzog er mit Gold. Das ganze Haus vollständig. Das heißt, die ganze Gemeinde ist vom Wille Gottes her golden. Das heißt, wir sollen vollständig von der göttlichen Natur beherrscht sein. Aber wo wir feinstes Gold haben sollen, wo es im Tiefsten edel ganz, ich sage mal, kostbar sein soll, ist im Innern. Ihr kennt Psalm 45, ganz kostbar ist die Königstochter innen. Die Königin, die Gemeinde und die Königstochter der einzelnen Gläubigen, das ist das Bild in Psalm 45. Und sie soll ganz innen, ganz frei sein. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich jetzt einmal so frage und sage, ist nach Hause hin alles Gold, was glänzt, sage ich mal auf uns Zeichen. Da ist auch Messing drunter. Dann muss man als Gläubiger in sich gehen. Aber eines ist klar, das Gold nach außen kommt woher? Und zwar von innen. Wenn innen nicht das Feingold ist, ist nach außen nicht das Grobgold. Das heißt, alles, was ich tue, hat nur Wert vor Gott, wenn es von innen rauskommt. Was denkt ihr, wie oft ich das schon gebetet habe in Psalm 51, was praktisch heißt, im Innersten. Ich habe dann zu Gott manchmal geschrieben, habe gesagt, mir geht nicht nur darum, dass ich jetzt zu dem Punkt, wo ich gesündigt habe, Buße tue, sondern ich möchte, dass es in Zukunft vom Innersten her klar ist. Ich will nicht billig Buße tun, sondern vom Innersten raus soll es echt sein, von innen heraus. Und dann ist das Feingold da. Dann ist das Feingold da und dann wird es nach Hause hin klar. Aber Gott sagt, die Stadt ist Gold. Versteht ihr? Hinterher, im Neuen Jerusalem, da ist alles Gold, bloß wir bauen heute. Und im Preisgericht kommt raus, was wir gebaut haben. Wer auf diesen Grund baut? Gold, kostbare Steine, Silber, Holz, Heu, Stroh. Die ersten drei bleiben. Das Gold wird immer durchsichtiger, oder was? Je mehr man es erhitzt, je durchsichtiger wird es. Das ist genau das Bild von der Offenbarung. Holz, Heu, Stroh ist weg. Und das, was übrig bleibt in der Ewigkeit, das ist mein persönlicher Baustoff. Das heißt, ich muss jetzt lernen, so Gott zu dienen. Auch angesichts dem, was sich heute Nacht wahrscheinlich zusammenbraut. Iran. Ich sage nachher am Schluss was dazu. Ich sage es einmal eiskalt. Lass sie doch machen. Ist doch egal. Interessiert doch niemand. Ist Prophetie. Gott hat es so gewollt. Das ist Gericht. Ich sage nachher was, was da abläuft. Ich aber, wenn wir unter uns sind. Wir sind in dieser Welt. Ihr versteht? Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht dazu. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal bockelhart, für die Welt ist es schlimm, wenn Bomben fallen. Die haben mir das auch überlegt. Wisst ihr, in Stuttgart ist Hauptquartier für die Amis. Aber man denkt, wenn ich in Albstadt wäre, wäre es besser. Aber da ist Messstätte, das ist auch viel besser. Ihr versteht? Wo ich hingucke, muss ich sagen, Gefahr. Es ist doch völlig egal. Wenn doch heute eine die Bombe auf Stuttgart oder auf Messstätte fällt, dann ist doch egal. Und zwar in der Gestalt, für mich persönlich, nicht für die Leute drumherum. Aber für mich ist doch egal. Wenn es doch wieder Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um den Herrn zu sehen. Wenn ich meine Augen zumache, werde sterben, werde die Augen aufmachen, dann stehe ich in der Gegenwart Jesu Christi im Paradies. Ist doch herrlich. Was haben wir zu verlieren? Gar nichts. So, wir können fasziniert sehen, wie sich biblische Prophetie erfüllt. Wir sind Fremdlinge auf dieser Erde, unsere Heimat ist im Himmel. Und jetzt kommt eben die Frage, ist dieses neue Jerusalem deine Heimat? Wisst ihr, was das bedeutet? Wo ist denn das neue Jerusalem? Wo ist Gott jetzt? Ich will in ihnen wandeln und unter ihnen wandeln. Er ist erst einmal in unserem Herzen und dann in unserer Mitte. Und jetzt ist die Frage, wie benehme ich mich? Benehme ich mich so, dass meine Heimat nämlich mein Normalzustand ist, das heißt, ich letztendlich mein Zustand, mein Verhältnis zum Herrn Jesus, mein Zustand geistlich, mein Verhältnis zu Gott dem Vater, das Entscheidende. Ist das das und das, was ich mich drehe, die Gemeinschaft der Heiligen? Ist das das, was mich umtreibt? Dann ist die Heimat okay. Weil dann, das Haus kann mir keiner zusammenpumpen, das da der Herr mir baut. Weil das Haus ist im Himmel. Das ist bereits die Wohnung im Neuen Jerusalem. Das kann keiner zusammenpumpen. Also man muss das einfach nüchtern sehen. Die Frage ist, sind wir innerlich jetzt auf das ausgerichtet oder sind wir ausgerichtet auf diese Welt? Wenn natürlich jemand nicht akzeptiert, dass seine Heimat im Himmel ist, wenn sein Leben nicht mit Christus verborgen in Gott gelebt wird, dann passiert natürlich etwas, dass er letztendlich, sagen wir mal, Angst kriegt, Not kriegt, dass er Probleme kriegt und dann hat er was zu verlieren. Ein wahrer Gläubiger hat nichts zu verlieren, aber dem ist egal. Und zwar, er steht vor Gott, er ist in dieser goldenen Umgebung, das sei ein und alles, er dreht sich ums Reich Gottes und der Rest ist ihm egal. Aber das ist es, was Gott will. Er will eine Stadt aus Gold, inwendig und auswendig und so. Glasklar, das ist strahlt. Ein weiteres Bild, 4. Mose 8, Vers 4, das haben wir, der Leuchter. Leuchter ist ja ein Bild, haben wir studiert in der Offenbarung, für die Gemeinde. Der Leuchter war so beschaffen, ein Werk aus getriebenem Gold, von seinem Fuß bis zu seinen Blüten in getriebener Arbeit. Das heißt, der ganze Leuchter ist aus Gold. Getriebene Arbeit, mit Schlägen hergestellt. Da werden die Gläubigen mit Schlägen bereit gemacht für diese Mauer. Es werden ihnen die Ecke und die Kante abgeschlagen, bis sie passen in der Mauer. Und der Grundstoff ist Gold. Und das ist das, was wir akzeptieren müssen. Offenbarung 3, Vers 18, das ist die Endzeitgemeinde, das ist Laodicea, das ist die Abfallsgemeinde, die sich nur um diese Welt dreht, so schon gar nichts. Dort heißt es, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, das heißt Reinigung und Erneuerung, dass das Wesen Gottes mein Herz beherrscht und sagt, für Laodicea gibt es bloß eine Chance, sie soll Buße tun, sie soll sich reinigen lassen und soll diese göttliche Natur im Herzen tragen, dass die letzte Kammer von Gott beherrscht wird. Das will Gott und das ist Neue Jerusalem. Wisst ihr, man kann 100 Jahre darüber philosophieren, wie schön das in der Ewigkeit ist. Und das sind goldene Straßen. Und Eisoperle ist 2400 Kilometer von der Größe her schon gewaltig. Gold, das kann man wunderbar sich darüber auslassen, was in Neue Jerusalem sein wird. Bloß das ist heute. Ihr begreift, heute. Ich freue mich, was einmal drüben ist, bloß das fängt heute an. Ohne Frage. 1. Korinther 3, Vers 12, dort sagt Paulus, er sagt seine Korinther, der schlimmste Gemeinde. Ich habe es da, wo ich jetzt in Lüdenscheid war, man muss das einfach den Leuten manchmal sagen. Sagt, was kommt denn da unten mit dem Korintherbrief? Wenn er Korinther anguckt, der sagt erstens Korinth, sie waren Babys. B, sie haben in offener Sünde gelebt. Sie waren unreif. Sie haben Parteiungen geschaffen. Sie hatten kein klares Verhältnis zu der Sünde. Sie konnten mit dem Götzeopfer nicht umgehen. Sie konnten mit der Ehe nicht umgehen. Sie konnten mit dem Abendmahl nicht umgehen. Sie konnten mit den Geistesgaben nicht umgehen. Sie haben geglaubt, dass die Auferstehung teilweise schon geschehen ist. Sie konnten eigentlich mit gar nichts umgehen. Möchte ich mal betonen. Und denen genau schreibt er. Es gibt ein Buch, das heißt The Corinthian Catastrophe, die korinthische Katastrophe, und so sage ich es auch, wo Gardner, ein früherer Pfingstprediger, mal geschrieben hat, was Korinth eigentlich war. Und genau diese chaotische Gemeinde, der schreibt er. Und jetzt müssen wir sehen, warum? Weil er begriffen hat, dass da was schief läuft. Jetzt sagt er zu ihnen, ich lese 11 zuerst, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und jetzt sagt er, wenn jemand auf diesen Grund, und dann sagt er, baut. Das heißt, wir bauen geistlich. Es geschieht Erneuerung, es wird ein geistlicher Bau erstellt. Aber in diesem Bau ist letztendlich nur das echt und von Gott her nutzbar für das neue Jerusalem, was aus Gold wirklich geschieht. Und der Rest ist Strohgedresche. Da hilft niemand was. Was glaubt ihr? Unsere ganze Neiderei, Eifersüchtelei, das ganze Menschliche, wo wir uns um unser menschlicher Wohlstand und unser menschliches Wohlergehen gekümmert haben, das alles wird keine Rolle spielen in der Ewigkeit, sondern es wird nur das zählen, was innerlich war, was aus geistlichen Gründen passiert ist. Das wird gelten. Wir bauen etwas. Wir bauen etwas, ohne es zu merken. Und das sagt die Bibel ganz einfach in Epheser 5, Vers 8, das ist ein riesen Unterschied, und zwar uranfänglich haben wir zu der anderen Seite gehört. Und jetzt kommen wir zu dem Hellen. Er sagt, es ist so hell wie Glas, wo man durchsieht. Das heißt, da ist Durchsichtigkeit, da ist Helle. Das ist nicht bloß Weise Gottes, sondern das ist alles durchsichtig. Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Einst waren wir Finsternis, jetzt sind wir Licht. Finsternis ist weg, das Licht ist da. Guck, wo der Herr Jesus sich im Johannesevangelium offenbart, heißt es, wo, zu Deutsch, wo wohnst du, wer bist du? Und er konnte den problemlos mitnehmen und sagt, guck, so bin ich. Ein Gläubiger darf transparent sein, er muss sogar transparent sein, es muss klar sein, er ist jetzt Licht. Und darum ist das die Straße, das ist das neue Jerusalem, nicht nur die Straße, sondern auch die Stadt, ist glasklar von Gold. Das heißt, da ist Licht, und zwar wirklich Licht, und das Licht ist im Herzen. 2. Korinther 4, 4 bis 6. So dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hätte es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, je mehr du den Herr Jesus erkennst als Gläubiger, je mehr du dich ihm hingibst, je mehr wird es Licht. Licht im Herzen. Das ist auch der Grund, warum ein Gläubiger, wenn er irgendeine Sünde begeht oder einen Fehler macht, dann muss er das verheimlichen. Nö. Wenn er wirklich im Angesicht Jesu, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich im Angesicht Jesu sehe, kann ich nicht mehr heucheln. Wenn ich wirklich mit Gott lebe, der Herr Jesus mein Herr ist, und ich sehe sein Angesicht, kann ich nicht mehr heucheln. Und jetzt kommt jemand, ich habe einen Fehler gemacht oder Sünde begangen. Ich muss sagen, Entschuldigung, wollen wir doch nicht reden. Natürlich war es so. Da kann man zugeben, wenn man was falsch macht. Da kann man Sünde zugeben, da kann ich entschuldigen, da kann man einen Fehler zugeben. Das ist überhaupt kein Problem von Gläubigen. Weil er Licht ist. Der hat doch kein Problem. Sein Herz ist transparent. Bloß, gell, man kann auch das krankhaft übertreiben, möchte ich auch sagen. Gell. Es gibt da Dinge, ich habe früher mich entschuldigt, wenn mein Chef mich hinter der Jacke gestreift hat, habe eine halbe Stunde nichts geschafft, überlegt, ob mich entschuldigen muss, wenn man die Jacke gestreift hat. Gell. Also, weiter Abstand für sowas. Oder wenn der andere die Entschuldigung nicht annehmen will, in der Bibel steht, so viel an euch liegt halbe Friede mit jedermann, wenn der andere nicht will, ja, was soll ich machen? Ich kann doch nicht zwingen. Na, ist halt so. Also, gell, nochmals, bei mir. Im Herzen, da muss es stimmen.
Und wenn das drin ist, dann ist okay.
Der Wandel im Licht, das ist was Herrliches. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Das ist, sagen wir so, das Element, das Wesen, wo die Gemeinde lebt. Und dort wird das Gold geboren, dort wird das Gold durchsichtig. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und dann erklärt er, wenn wir bekennen, dann kommt das Reinigende. Das heißt, wir wandeln im Licht. Das ist der Normalzustand, dass ein Gläubiger ehrlich, aufrichtig vor Gott und Menschen lebt. Und dann passiert's. Dann letztendlich wird er immer mehr Licht und dann wird er dieses Gold hervorbringen. Aber wenn der Gläubige jetzt dauernd hier im Halbdunkel, in der Dämmerung lebt, die Bibel heißt einmal, ich habe die Dämmerung, die du geliebt hast, dir zum Schrecken verwandelt. Dämmerung kann schrecklich sein. Dann ist der Gläubige unglücklich. Dann hat er nicht diese Freude. Dann hat er nicht diesen strahlenden Lichtglanz. Dann bringt er nicht das Gold hervor. Dann wird er nicht durchsichtig. Er baut dann nicht für die Ewigkeit. Er lebt hier. Schon dieser jetzt und ist verloren. Das ist umsonst. Das ist sinnlos. Und etwas möchte ich nochmal betonen. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es nochmals, es wird im Feuer bewährt. Also ich möchte nochmal betonen, es kommt alles raus. Das ist nämlich interessant. Es kommt alles raus. Im Preisgericht Christi wird alles auf den Tisch gelegt. Da haben wir gar keine Wahl. Da liegt alles auf dem Tisch. Deutlich sichtbar für jeden. Jetzt erklärt er etwas. Und zwar, er sagt hier, diese Stadt, ich möchte nochmal betonen, abgesondert durch den Jaspis. Ihr Baustoff ist Gold, reines Gold. Wie reines Glas, Licht ist da, da ist Durchsichtigkeit, da ist Wesen Gottes und so muss eine Gemeinde sein. Da muss alles durchsichtig, klar sein, da gibt es keine Heimlichkeiten, da ist alles normal. Es gibt selbstsorgerliche Vertraulichkeit, aber es gibt keine Heimlichkeiten. Da ist alles offen, transparent. Zum Beispiel, wenn wir alle 5 Jahre zum Finanzamt gehen und unsere Verhältnisse offenlegen, dann hat das einen ganz einfachen Grund, weil da wird nichts getrickst. Das ist sauber. Wenn wir was bauen, das sind überall die Schilder. Wir machen den Fluchtweg nach draußen. Die Türen gehen nach außen auf. Es sind die Feuerlöscher da. Wir halten uns an die biblische Ordnung, dass man der Obrigkeit untertan sein muss. Und ansonsten gibt es nur Apostel im Sinne von Missionare, von Gesandten. Aber es gibt keine Apostel in geistlicher Funktionalität wie diese 13. Gut. So soll die Stadt sein. So sollen wir sein. Aber jetzt erklärt er etwas. Und sagt er, die Grundsteine, und ihr seht ja die Grundsteine, die Lehre der Apostel, auf dem sind wir aufgebaut. Und das betont die Bibel im Himmel nochmals. Wir sind aufgebaut auf der Lehre der Apostel und mit dem Tod des letzten Apostels, mit dem Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, aufgehört. Und ich habe jetzt einfach einmal ein bisschen das, dass ihr auch Lust kriegt, euch mit den Aposteln zu beschäftigen. Ich habe jetzt hier die Kataloge. Es gibt insgesamt 4 Kataloge über die Apostel. Ich habe den letzten rausgegriffen aus der Apostelgeschichte. Und dann zählt ihr immer, wo das Arbeitsgebiet war in der Tabelle und dann zählt ihr, wie sie gestorben sind. Und die waren wirklich Edelsteine. Wisst ihr, wenn wir die Steine sind im Bau, dann waren die Apostel die Edelsteine. Das waren die auserwählten Werkzeuge. Und wenn ihr es einmal anguckt, ich möchte nur ein paar rausgreifen, man sieht es nicht für alle. Der Petrus gekreuzigt in Rom. Der Paulus enthauptet in der Nähe von Rom. Andreas in Petra gekreuzigt. Johannes, sein Bruder, in Achaia gekreuzigt. Thomas gekreuzigt, gehäutet und geköpft. Ausgerechnet der sensible Thomas, der nicht glauben konnte. Die Überlieferung sagt von allen Aposteln, alle Märtyrer, außer einem, außer Johannes. Der Johannes ist ganz eines natürlichen Todes gestorben. Er ist verfolgt worden, er kam ins Gefängnis, man hat ihn gefoltert, alles, aber er ist ein natürlicher Todes gestorben. Und ich habe es einfach einmal rausgemacht, dass er in Ruhe euch mal ein bisschen mit den Aposteln, mit diesen Edelsteinen beschäftigen könnt. Aber ich möchte ausdrücklich die Edelsteine insofern ausklammern und auf das Heftchen verweisen. Mir geht es um was anderes. Ich möchte in Tiefe gehen in der Sache. Und zwar, diese Edelsteine als Ganzes kommt vor in 2. Mose 28, 6 bis 14. Und Steine oder Edelsteine, man kann nicht streiten, ob nur die Apostel Edelsteine sind, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass generell hier die Apostel als Edelsteine dargestellt werden, aber dass die Steine generell bei Gott kostbar und wertvoll sind. Wenn man jetzt liest, 2. Mose 28, Vers 6, dort heißt es, das Ephod, also das Kleid des Hohepriesters, sollen sie aus Gold herstellen, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirbtem Leinen in kunstvoller Arbeit. Zwei verbindende Schulterstücke soll es haben an seinen beiden Enden und so soll es verbunden werden. Und der gewirkte Gürtel, der darauf liegt, mit dem es angebunden wird, soll von der gleichen Arbeit sein, aus gleichem Stoff, aus Gold, aus Garnen von blauem, rotem, purpur, Karmesin und gezwirntem Leinen. Jetzt kommt was Interessantes. Jetzt kommen die Edelsteine. Und zwar, es gibt insgesamt beim Kleid des Hohepriesters, jetzt müssen wir einfach sehen, der Hohepriester ist der Herr Jesus. Und so wie Jerusalem von der Grundlage her von diesen Steinen geprägt ist, so geht Jesus mit den Steinen um. Das heißt, das ist das, wie der Herr Jesus mit mir und mit dir und auch mit seinen Aposteln, obwohl sie sterben mussten, bitterböse Todesart über sich ergehen lassen mussten. Jesaja zum Beispiel hat man einen Baumstamm reingespannt und dann bei lebendigem Leib auseinandergesägt. Das heißt, furchtbare Todesart. Und trotzdem, wie geht der hohe Priester, wie geht der Herr Jesus mit den Steinen, mit den kostbaren Steinen, aber auch mit uns, wie geht er generell mit den Steinen um? Wir sind ja Steine, wie geht er mit uns um? Und jetzt sieht man, das ist wichtig für das neue Jerusalem. Wenn du im neuen Jerusalem die Edelsteine siehst, dann musst du wissen, wo die Edelsteine sonst sind, im Schattenbild. Und die Edelsteine sind auf der Brust Jesu und auf der Schulter. Und so kommt zuerst etwas. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Sechs ihrer Namen auf den einen Stein und die sechs übrigen Namen auf den anderen Stein. Das heißt, die Gesamtheit der Gläubiger, hier die Gesamtheit Israels, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Die Gesamtheit der Gläubiger wird vom Herrn getragen auf seiner Schulter. Und es werden die sechs von der Rechte geboren und die sechs Unrecht geborene, sie werden gleich getragen. Das heißt, Hauptsache zum Volk Gottes gehörend, egal in welchem Zustand. Wir haben ja studiert im Richter und im Josua, was für ein Zustand das bei den Stämmen war. Aber sie hat alle zum Volk Gottes gehört, aber katastrophaler Zustand, er trägt alle. Er trägt sie gleich auf seinen Schultern. Das heißt, der Hohepriester hat auf seinen Schultern die Namen der Gläubigen als Ganzes. Er trägt die Gläubigen. Er trägt sie. Nicht nur die Welt durch sein Wort, Hebräer 1, sondern er trägt die Gläubige Tag für Tag. Das muss uns klar sein. Wenn ich Edelsteine sehe im Neuen Jerusalem, muss ich sagen, wo sind die Edelsteine beim Hohepriester? Auf seinen Schultern. Er trägt uns. Das Nächste. Und Vers 15, das Brustschild des Rechtsspruches sollst du in kunstvoller Arbeit anfertigen. In der gleichen Arbeit wie das Ephod sollst du es anfertigen. Aus Gold. Aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Leinen sollst du es machen. Viereckig soll es sein und doppelt belegt, eine Spanne lang und eine Spanne breit. Und du sollst es mit eingefassten Steinen besetzen, vier Reihen von Steinen. Eine Reihe sei ein Rubin, ein Topas, ein Smaragd, die erste Reihe. Die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. Am Schluss ist der Jaspis wieder da. Das ist wieder alles da. Und jetzt haben wir Folgendes. Unterm Strich, wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, dann sieht man, diese 12 Stämme Israels sind hier vor Gott getragen worden. Und genauso trägt er die Gläubigen. Und jetzt, wo hat er sie? Womit wird man stoppen stehen, wegen der Martha? Wenn er sich geschwind in das Zimmer raustut und das Fenster aufmacht, dass sie Luft kriegt. Wo man da hinhaut, das ist einfach gefährlich. Gut. Das heißt, diese Steine, die sind letztendlich in diesen Reihen, so wie sie hier beschrieben werden, sind sie auch vom Herzen Jesu. Vier Reihen von Steinen, von je drei Steinen, sind auf dem Herzen Jesu. Das heißt, er trägt die Gläubigen nicht nur auf der Schulter, sondern er trägt sie auf seinem Herzen. Und zwar in jeder Beziehung. In 2. Mose 28, Vers 30 heißt es, du sollst in das Brustschild des Rechtsspruches die Urim und Tumim legen, damit sie auf dem Herzen Aaron sind. Wenn er hineingeht vor dem Herrn, und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israel beständig auf seinem Herzen tragen, vor dem Herrn. Jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Wo geht der Herr hin? Also dieser hohe Priester, der hat es ja angezogen. mit einem bestimmten Auftrag. Der muss dir etwas tun. Was muss er tun? Er geht ins Allerheiligste. Das heißt, der Hohepriester ging ins Allerheiligste. Das heißt, der Herr Jesus trägt uns auf seinem Herzen und auf seinen Schultern. Ich zeige nachher gleich, was es bedeutet, dass er trägt und was das für eine Last ist. Er trägt uns ins Allerheiligste. Das heißt, er trägt uns direkt vor den Gnadestuhl. Er trägt uns direkt vor sein Blut, in die Gegenwart Gottes des Vaters, in die Gegenwart der Shechina, der Wolke und Feuersäule. Das heißt, wir sind in der Gegenwart Gottes. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Er trägt uns direkt in die Gegenwart Gottes. Und das ist wieder das Entscheidende von dem neuen Jerusalem. Wenn die Grundsteine von diesen Edelsteinen sind, dann ist diese Stadt geprägt. Wir kommen dann dazu, das ist dann der nächste Part, so Gott will, dass diese Stadt von der Gegenwart Gottes vollständig geprägt wird. Das heißt, das ist der Normalzustand, dass die Gegenwart Gottes da ist und dass wir in der Gegenwart Jesu durch Jesu Blut stehen, dass wir dort leben. Das ist unser Normalzustand. Und jetzt muss man einfach sich vergegenwärtigen. Gott will eine Gemeinde, die abgesondert ist. Gott will eine Gemeinde, die aus Gold ist. Gott will eine Gemeinde, die Licht ist. Gott will letztendlich eine Gemeinde, die wirklich auf dem Herzen Jesu liegt, die an Jesu Brust liegt. Kennt ihr das Lied? Sicher in Jesu Armen. Ja. Das ist doch ein herrliches Lied. Geht, was man singt das. Aber das muss man tun. Man muss wirklich an Jesu Brust liegen bleiben und sich tragen lassen. Und bereit sein, dass er mich trägt. Das ist eine Entscheidung. Der Mensch ist viel zu autonom. Der Mensch braucht den Herr gar nicht. Ich sage es immer mehr. Auch die Gläubigen sind so managerhaft. Es wird immer geglaubt, wie man den Herr gar nicht brauchen würde. Aber in Wirklichkeit ist alles darauf angelegt, dass der hohe Priester mich trägt auf den Schultern. Er trägt meine Laster und er trägt mich auf seinem Herzen und er trägt mich in die Gegenwart Gottes des Vaters, ins Allerheiligste. Und das muss der Normalzustand sein. Ihr begreift, Geschwister, man kann leben als Gläubiger, als Bekehrter, als Wiedergeborener, ohne Sünde und trotzdem nicht in Jesu Herzen liegen. Und trotzdem nicht im Allerheiligsten leben. Und trotzdem nicht so mit Gott in Gemeinschaft sein. Aber das ist der Wille Gottes für dieses neue Jerusalem. Drum sind die Grundsteine, diese edle Steine, die liegen auf dem Herzen Jesu. Und wenn man sich das jetzt einmal anguckt, er trägt es hinein. Hier, das ist ein Tippfehler, das heißt Hohelied 8, Vers 6. Ich hoffe, dass der einzige ist.
Auch
ein Zipper?
Wo? Korinther. Der zweite Korinther oder der zweite
Korinther?
Wo? Korinther.
Ja, Entschuldigung. Zweiter Korinther. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt das hohe Lied ansehen, dann hat das hohe Lied 8 ersetzt. Setze mich wie ein Ziegel auf dein Herz, wie ein Ziegel an deinen Arm. Das ist auch der Wunsch der Braut. Und wenn ein Gläubiger wirklich im richtigen Zustand ist, dann hat er den Wunsch, an Jesu Herz zu liegen. Dann hat er den Wunsch, vor ihm ins Allerheiligste getragen zu werden. Dann hat er den Wunsch letztendlich, dass er mit Gott und Menschen in Ordnung ist und dass hier die Gegenwart Gottes der Normalzustand ist. Wisst ihr, was mir Sorge macht im Reich Gottes? Mir macht nur eine Sorge. Für die Gemeinde macht man immer nur Sorge, ob der harte Leuchtturm stößt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber für die Gläubigen gibt es ein Problem. Und zwar, wenn der Gläubige sich einmal daran gewöhnt, wie der Lot, dass er in Sodom und Gomorra in dessen Nähe lebt, dass er in den Niederungen dieser Welt lebt, dann geht er unter. Dann hat er keine Chance. Wenn er mal daran gewöhnt ist, in den Niederungen dieser Welt zu leben, dann wird es schwierig. Wisst ihr, das ist das Problem, dass der Gläubige sich daran gewöhnt, dass die Herrlichkeit nicht da ist, dass er nicht in Jesu Herzen liegt, nicht im Allerheiligsten. Immer ganz, ganz dumme Frage. Ganz einfach. Ich will keine Antwort. Sondern stellt sie euch selber. Warst du heute ganz bewusst im Allerheiligsten? Wirklich im Allerheiligsten, in der Gegenwart. Im Herzen. Müssen wir überlegen. Der Gläubige gewöhnt sich daran, dass das nicht der Normalzustand ist. Und das ist ein Problem. Sondern der Gläubige muss so leben, weil die Grundsteine dieses neuen Jerusalems basieren auf den Steinen, die auf dem Herzen des Hohepriesters liegen. Das ist der Normalzustand. Hebräer 4,14, sein ganzer Dienst ist darauf ausgerichtet, dass genau das passiert, dass der Gläubige hier letztendlich von Gott praktisch getragen wird. da wir einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Guckt, Hebräer 10, 19. Durch Jesu Blut kann ich den Dienst des Hohepriesters annehmen und kann mich durch den Dienst des Hohepriesters mitten ins Allerheiligste begeben. An seiner Brust, getragen von ihm. Das ist der Normalzustand. Und da sagt die Bibel, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Da hört auch mancher Druck auf. Manchmal macht sich die Gläubige kaputt, indem sie sich selber Gesetze auflegen, was Gott gar nicht tut. Was gar nicht nötig ist. Sondern Gott will, dass wir organisch, normal, mit einer wahrhaften Freude in diesem Heiligtum leben. Da können wir jeden Tag hinein. Wir können stündlich hinein, das ist der Normalzustand. Und der Dienst des Hohepriesters zielt darauf, dass man in dieses Heiligtum geht. Das ist der Normalzustand. Ich möchte nochmals betonen, wir liegen auf dem Herzen Jesu, er trägt uns als Steine in dieses Heiligtum hinein und die Grundmauer dieser Stadt basiert auf diesen Steinen. Das heißt, dieser Zustand soll normal sein. Wo das nicht ist, wird schwierig. Psalm 68, 20, Verheißung. Gepriesen sei der Herr, der Tag für Tag unsere Last trägt. Gott ist unser Heil. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Er trägt Tag für Tag unsere Last. Das sind die Schultersteine. Er trägt die Last. Und gleichzeitig trägt er uns auf dem Herzen. Jetzt kommt einfach die Frage, ganz praktisch. Lässt du deine Last vom Herrn Jesus tragen? Gibst du dich preis, dass du an seinem Herzen liegst? Und dass du im Allerheiligsten lebst. Oder leben wir wie die Welt? Wisst ihr, der Unterschied zwischen meinem Nachbar ist nicht unbedingt der, was ich für Schuhe kaufe und der. Das war jetzt interessant, das haben sie festgestellt in der Presse, gell? Die Presse ist da ja aus, sensationsverrückt. Sie haben festgestellt, dass der Saddam Hussein und der Präsident Bush die gleiche Schuhe kaufen. Das ist jetzt nicht normal. Aber es hat mir was zu denken gegeben. Wisst ihr, der Unterschied vom Herzen her, von der Weltlichkeit, ist nicht, ob mein Nachbar nicht die gleiche Schuhe kauft. Das kann auch mal der Fall sein, dass man sie dem sieht. Aber im Normalfall kauft er genauso Schuhe wie ich auch. Ich denke, dass er auch eine Matratze hat, wo er drauf schläft und ein Bett und dass er eine Kopfkissen hat. Das ist alles gleich. Wir sind normale Menschen. Aber wisst ihr, wo der Unterschied ist? Der Unterschied zwischen meinem Nachbar und mir, wo der ist in meinem Herzen. Der beginnt, wenn die Last kommt. Wenn die Last kommt zu ihm und zu mir, dann ist da jemand, der die Last nimmt. Wir sehen es gleich. Der die Last nimmt und für mich trägt. Der mich auf seine Schulter trägt. Der mich in seinem Herzen trägt. Aber trägt er mich hin ins Allerheiligste. Und auf dem basiert die ganze Stadt. Auf diesem Vorgang. Auf der Abhängigkeit zu unserem Hohepriester, zum Herrn Jesus. Da basiert die ganze Stadt. Und darum sind die Grundmauern diese Edelsteine. Auf dem basiert es. Gott will da nichts anderes. Psalm 81, 7. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind des Tragkorbs losgeworden. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich dir Rettung. Wörtlich heißt das praktisch, also es ist schwierig zu übersetzen, aber es ist praktisch so, dass derjenige, der mir die Last abnimmt, mir praktisch nur der Korb so stützt und die Schulter wegdrückt. Das heißt, er drückt meine Schulter unter dem Tragkorb weg und er trägt sie für mich, gibt es spontane, sofortige Entlastung. Das heißt, die Last bleibt da. Das ist mal ganz wichtig bei dem Bild. Die Last geht nicht weg, aber ich trage sie nicht mehr, sondern andere. Und das ist, was der Herr tut. Und das ist das, wo diese ganze Stadt drauf basiert. Jesaja 46, Vers 4. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Jetzt kommt eine ganz klare Aussage. Dieser hohe Priester will mich auf seine Schultern und in seinem Herz bis ins höchste Alter, ins Allerheiligste tragen. Das heißt, es ist nicht normal, dass ein Gläubiger geistlich abbaut mit dem Alter. Körperlich baut er ab, aber doch nicht geistlich. Ausgeschlossen. Sondern Gläubiger soll geistlich klar sein und soll geistlich aufblühen, soll sich tragen lassen ins Allerheiligste. Und der Herr sagt ganz klar, bis ins Kreisealter. Körperlich baut er natürlich ab, das ist gar keine Frage, aber doch nicht geistlich. Das ist der Normalzustand. Und ihr versteht, auf diesen Grundsätzen basiert diese Stadt. Absonderung, Gold, Licht. Letztendlich auf dem Hohepriestertum, auf den Edelsteinen. Das, was auf Jesu Brust liegt, auf dem basiert es. Wir haben es vorher gesehen, Hebräer 10, 19. Ins Allerheiligste werden wir getragen von ihm. Wenn man dann 2. Mose 28, nochmal, Vers 15 nochmal zurückgeht, dann haben wir ja gesehen, diese 12 Stämme Israels und wie dann praktisch die Darstellung kommt. Und jetzt haben wir hier wieder etwas, ich denke, das muss man begreifen. Warum steht hier jetzt Israel, wo wir doch vom Schattenbild her wissen, dass es heute wir sind? Und dazu muss man einfach Römer 9, Vers 4 verstehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Römer 9, Vers 4 sagt, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißung. Ursprünglich hat alles Israel gehört. In Apostelgeschichte 13,46 heißt euch zuerst und dann haben sie es verworfen. Jetzt sieht man in Epheser 2, Vers 11, wie alles der Gemeinde jetzt gehört, bis Israel wieder angenommen wird. Und aus dem Grund ist es genauso. So wie er hier letztendlich Israel getragen hat, so kriegt er jetzt die Gemeinde. Weil letztendlich die ganze geistliche Verheißung auf die Gemeinde übergegangen sind, nicht die irdische, die Landesverheißung, das gehört weiterhin dem Volk Israel, da braucht man also sich gar keine Gedanken machen. Und so wie ich es vorher gesagt habe, Apostel sind die Grundlage und die Propheten, ich lese Epheser 2, Vers 19 und 22 dazu, oder bis Vers 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung oder Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, dieser Bau ist so gebaut, dass er praktisch auf der Apostel basierend und dann Stein auf Stein, das sind wir selber, dass er getragen wird und dass er gebaut wird und auferbaut wird. Und der Gläubige soll ein stabiler Stein sein, ein funktionierender Stein, weil der Bau muss ja stark sein. Und dazu kommt der Hohepriester und trägt meine Last und trägt mich auf seinem Herz praktisch ins Allerheiligste. Und so wird hier aufgebaut auf diesem ganzen Bau. Und dann kommt etwas raus zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das ist wieder 1. Korinther 3,11 der Grund, der nie anders sein konnte für die Gemeinde, dass nämlich da Jesus als Grund gelegt wurde. Und auf diesem Grund, Jesus Christus, baut dann die ganze Gemeinde Stein für Stein auf. In Jesaja 54,11 ist das prophetisch schon vorausgesagt, dass es mit diesen kostbaren Steinen passieren wird. Dort heißt es, du elende und sturmbewegte Ungetröstete, siehe, ich will deine Steine im Bleikland legen und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Prophetisch. Das neue Jerusalem wird aus Steinen bestehen, nämlich die Gemeinde. Und jetzt sieht man, wie sie liegt. 2. Mose 39 ist die Parallelstelle. Zu 2. Mose 28. Und jetzt sieht man, dass hier etwas Besonderes ist. Und zwar, wenn man die Reihe anguckt, das sind 3x4 Reihen. Das sind 4 Reihen mit jeweils 3. Und 3 bedeutet in der Symbolik der Bibel immer die Ganzheit des Einzelnen, also Geist, Seele, Leib. 4 ist die Fülle, darum gibt es 4 Evangelien, darum gibt es 4 Winde, 4 ist immer die Zahl der Fülle. Das heißt, Gott hat hier in dieser Stadt, auf dieser Basis, alles geschaffen durch das vollkommene Opfer für Geist, Seele und Leib. Das heißt, der Herr Jesus trägt mich auf seinem Herzen für meine Nöte, noch Geist, Seele und Leib, und zwar für alles. Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr habt alles völlig in ihm oder seid in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, ich habe in Christus alles. Wieso, jetzt fängt es an. Also ich sage euch eines. Eine befreundete Gemeinde, russlanddeutsche Gemeinde, hat einen Gemeindeleiter, ist noch keine 50 oder Anfang 50. Auf jeden Fall noch ein relativ junger Mann, hat ein paar Kinder, der hat jetzt einen bösen Krebs. Und gleichzeitig ist sein Kind unter Auto gekommen, 20 Meter mitgeschleift, zwischen Leib und Tod im Koma. Alles hintereinander. Schlag um Schlag. Es geht die Gläubige hin und frage natürlich, warum? Warum? Und die Gläubige überlegt, warum? Aber wenn man jetzt den Bruder fragt, dann sagt er warum. Dann sagt er, das ist Recht vor Gott. Und zwar, das soll geschehen, dass man an mir als Musterbeispiel, da ich habe die Kraft dazu, sage, dass man an mir sieht, dass man mit Gottes bewältigen kann und dadurch sollen andere gestärkt werden. Das hat keinen getroffen, der die Kraft nicht dazu hat. Und das ist das, was hier gemeint ist. 3x4. Für jeden Bereich, noch Geist, Seele und Leib, für alles, was mir begegnet in dem Leben, hat der Herr mich auf sein Herz gelegt und trägt mich ins Allerheiligste. Das heißt zu Deutsch, es gibt für mich kein Problem auf der Welt, außer das Problem vom Verhältnis zwischen Jesus und mir. Es gibt keins. Weil er trägt sie, er regelt sie. Das ist nicht mein Problem. Ein wahres Problem ist immer nur meine Beziehung zu ihm und auf dem basiert dieses Haus, auf dem basiert diese Stadt, auf dem basiert das neue Jerusalem. Und das wird in der Ewigkeit strahlend klar werden, aber wir müssen es jetzt hier lernen. Sobald es klar ist, Hudson Taylor, seine Frau, Maria, ich weiß nicht mehr, war es 7 oder 12, ich glaube 12, seit 12 Jahren, zwischen mir und dem Herrn, keine Wolke. Ach ja, es war ja Maria vom Hudson Taylor. Hatte die andere Haut? Hatte die anderes Blut? Hat die weniger Schlaf gebraucht wie wir? Das ist ein Mensch wie wir. Das heißt, der Normalzustand ist, dass wir am Herzen Jesu liegen. Der Normalzustand ist, dass er uns trägt nach Geist, Seele und Leib. Dass er uns in allen Belangen trägt. Und dass er uns die Fülle gibt, die wir brauchen. Dass er uns ins Heiligtum trägt. Jetzt hier mal im Hebräer nochmals, was ich vorher gelesen habe, 2. Petrus 1, Vers 3. Dort ist ja, dass wir alles bekommen haben. Und dann erklärt er noch, wie Hebräer 10, 10 und 14, wo es heißt, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Jetzt sagt die Bibel, das bezeugt nämlich der Heilige Geist. Jetzt sage ich mal hart, wir müssen lernen, das aus der Bibel zu nehmen, was der Heilige Geist bezeugt, nicht das, was wir gern hätten, von unserem Kopf her. Und zwar, er bezeugt absolute Abhängigkeit vom Haupt, bezeugt die Bibel. Die Bibel bezeugt eindeutig, dass der entscheidende Punkt ist, dass wie ich zum Herr Jesus stehe und dass er mich dann trägt als Hohepriester bis ins innerste Heiligtum. Das ist jetzt vereinfacht, aber das ist die Grundlage, wie eine Gemeinde funktioniert, das ist die Grundlage, wie ein Leben funktioniert, das ist die Grundlage vom Neuen Jerusalem. Wisst ihr, was das denn auch bedeutet? Das bedeutet dann ganz einfach, wenn ich irgendwie Probleme habe, nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann ist das Ganze ganz einfach. Das ist ganz einfach. Wenn ich zuerst mal gucke, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist, da wird es Zeit, dass ich mich mal einen Tag einschließe, dass ich mich mal zurückziehe, dass ich das Gesicht Jesus suche und sage, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, bis zwischen mir und dir, zwischen mir und Menschen alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung. Hier, jetzt gilt's. Und sobald es ein Mensch tut, seine Laster abgibt, sich von meinem Jesus das Allerheiligste tragen lässt, sich reinigen lässt durch Jesu Blut, wieder golden wird, wieder durchsichtig wird, wieder an Jesu Brust liegt, wieder auf diesen Edelstein, auf diesem hohen Priesterdienst aufgebaut wird und vor Gott Sorge tragen wird, dann geht's vorwärts. Und dann lösen sich die Probleme eins nach dem anderen schlagartig. Und dann wird jeder von uns erleben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird der Herr dazulegen. Das habe ich erlebt, wo ich wirklich sträflich andere Dinge vernachlässigt habe, nach dem Reich Gottes getrachtet habe und der Herr hat es geregelt. Das machen wir ganz anders, wie ich dachte. Ganz anders. Aber er hat es geregelt. Das heißt, man muss hier sich bewusst sein, diese Stadt ist geschmückt mit diesen Edelsteinen. Also nochmal, wir sind diese Edelstein. Auf was ich nicht eingehen möchte, es heißt dann auf dem Lichtengel von Lucifer, dass er vor seinem Fall auch so Steine hatte. Nur zur Information, dass wer es nachlesen will, möchte aber nicht drauf eingehen. Dann Vers 21. Die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes Tor aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Die 12 Stämme Israels sind hier letztendlich der ursprüngliche Eingang. Ursprünglich hat Gott, das muss man ganz nüchtern sehen, in Apostelgeschichte 2 zuerst nur Juden gerettet. Und bis Apostelgeschichte 10 waren das nur Juden oder Proselyten oder Anbeter. Und dann erst geht es Heil zu der Heide. Israel zuerst. Wer studieren will, vor allem Römer 9, 4 und Römer 11, ab 15. Und jetzt ist wieder was Interessantes. Wie entstehen Perlen? Herrlich entsteht, indem man der Auster des Fleisch verletzt. Durch Verletzung, durch eine Wunde entsteht Perle. Dann geht es bloß noch ins Römer 8. Gott hat im Leib Jesu Christi, in seinem Fleisch, die Sünde verdammt und hat der Herr Jesus bitter, wirklich bitter am Kreuz vor Golgatha sterben lassen. Er hat ihn bluten lassen, er hat ihn furchtbar umkommen lassen. Das war genau das Gleiche, was hier passiert. Hier wurde eine Wunde geschlagen, ungeheure Wunde, und draus sind diese Perletore, draus ist diese kostbare Perle, das Evangelium entstanden. Und das ist das, was Gott hier getan hat. Und darum sind die Tore, sind diese Perle. Aber diese Tore waren zuerst Israel. Und dann erst kamen die Heide, wir sind nur eingepfropft. Das müssen wir ganz nüchtern sehen, von der Heidsgeschichte her. Das zeigt sich im Neuen Jerusalem. Die Stadt wird genauso aussehen, wie es gegangen ist. Israel zuerst und dann wir. Also ich möchte einfach nochmal betonen, wenn ihr Psalm 22 lest, Jesaja 52, 53, auch Teile aus Jesaja 51, dann seht ihr, er ist verwundet worden, dass er nicht mehr wie ein Mensch aussah. Und hier haben wir wiederum, die Perle entsteht durch eine Wunde. Hier haben wir letztendlich das perfekte Bild auf der Herr Jesus, was er getan hat. Jetzt sagt die Schrift, wenn man durch diese Tore eingegangen ist, und man kann nur durch die Tore Gottes eingehen, die Bibel sagt ganz klar in Johannes 10, es gibt bloß eine Tür, nämlich der Herr Jesus selber. Und hier kommen wir dann zu einem ganz entscheidenden Punkt. Er sagt, so, und jetzt die Straße dieser Stadt, das sind die Wege, das sind reines Gold. Reines Gold, durchsichtiges Gold, vollständig durchsichtig. Wisst ihr, Geschwister, und jetzt müssen wir anfangen, wir müssen sagen, bin ich durchsichtig? Sind meine Wege durchsichtig? Ist das, was ich tue, kann ich das offen auf den Tisch legen? Ist alles so, dass ich sagen kann, jawohl, zu dem stehe ich? Kann ich ehrlich, aufrichtig vor Gott und Menschen sein und einfach ausbreiten, was ich denke, was ich tue? Ich habe heute fast lachen müssen. Es ist lächerlich, aber trotzdem. Als ich heimgefahren bin, kam im Radio gerade der Bericht, dass scheinbar, sie vermutet, dass sogar der Amerikaner war, dass sie das UNO-Gebäude praktisch mit Wanzen also ein Telefon vernetzt haben. Also das heißt, die Deutschen haben jetzt die Politiker abgehört. Da hat also der griechische, ich glaube, das war der griechische Ministerpräsident, der hat dann gespottet. Aber es war gut, weil er geantwortet hat. Der hat gesagt, ihr braucht keine Wanze, könnt ihr abbauen. Sagt er, wir haben alles schon lange praktisch eingestellt. Ihr könnt es im Internet abrufen. Es ist alles, was wir tun, ist transparent. Wir haben überhaupt keine Geheimnisse. Wir sind so primitiv und so einfältig. Guckt, da könnt ihr alles lesen. Ist alles auf dem Tisch. Ihr könnt uns angucken. Ich habe nur lachen müssen, denkt, aber eigentlich ist Gott dumm und so ist der Gläubige. Wir haben keine Geheimnisse. Wir verwalten das große Geheimnis des Christus, aber wir haben keine Geheimnisse. Wir sind durchsichtig. Uns kann man sehen. Man kann uns fragen, was denkst du? Was machst du? Was machst du nicht? Warum machst du das? Dass wir uns richtig verstehen. Und wir brauchen nicht jedem alles auf die Nase binden. Das ist auch falsch. Das ist Naivität. Aber der Gläubige ist transparent. Also ich brauche nie Lüge. Ein Gläubiger braucht nie Lüge. Er kann immer das sagen, was er denkt. Weil er ist transparent vor Gott her. Unsere Wege sind Glas. Und die Bibel nimmt das in Jesaja 3, 35, sagt, es ist ein heiliger Weg. Es wird eine Straße dort sein, ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Wege wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben, kein Raubtier wird zu ihm herankommen und dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Das wird natürlich Israel ursprünglich betreffen, wenn sie mal wieder zurückkehren im tausendjährigen Reich, wenn sie alle einen Tag bekehren. Aber was ihnen im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Wir sind noch Zion gekommen, laut Hebräerbrief. Jetzt muss man einfach nüchtern sehen, die Bibel sagt, geprägt ist diese Stadt von diesem heiligen Weg. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, ich könnte jetzt sagen, das wäre aber zwar gemein, ich könnte jetzt sagen, und dann gehst du in das neue Jerusalem und dann macht man die Tür auf und dann siehst du diesen heiligen Weg und dann fallen dir alle deine unheiligen Wege ein. Und dann gehst du rein, guckst die Mauern an, das ist alles Gold und dann fällt dir alles dein fleischliches Wesen ein, was nie zu Gold wurde. Und dann siehst du, dass alles durchsichtig ist und dann fällt dir deine ganze Heuchelei und deine ganze Lüge rein und das alles wieder ein. Aber es wird nicht so sein. Und das ist nämlich das Herrliche. Bevor nämlich irgendeiner von uns dieses neue Jerusalem betritt, wo dann wirklich alles durchsichtig, alles klar ist, war jeder von uns beim Preisgericht Christi. Und dort ist alles geregelt. Und wir werden mit einem befreiten Herzen, werden wir Jerusalem betreten und werden uns erfreuen an diesen Straßen von Gold, die Gläsern sind. Ihr werdet uns Feuer an diesen Perlentoren, ihr werdet uns Feuer an diesen goldenen Mauern, die durchsichtig sind. Aber, jetzt kommen wir zu unserem Problem. Wir sind im Jahre 2003, zumindest die wir heute hier drin sitzen, noch lange nicht in den Perlentoren. Wir sind nicht in dem End-Jerusalem angekommen, sondern wir bauen heute an dem Jerusalem. Und das bedeutet ganz praktisch, jetzt muss ich als jemand, der sich hier geistlich um die Dinge kümmert, muss ich fragen, der du ein Glied im Leibe Jesu bist, der du ein Mitglied dieser Stadt bist, der du einst dort wohnen wirst, in der Ewigkeit, in dieser Goldstadt, der du heute in dieser Stadt baust, was ist mit deinem Jaspis? Bist du abgesondert gegenüber der Welt? Ist dein Garten so wie im Hohelied, dass der Herr drin wandeln kann, dass die Früchte hervorkommen? Ist die Mauer genau in der Höhe, dass du nach außen hin kein Erstoß bist und trotzdem ganz klar ein Unterschied ist zwischen dir und der Welt? Punkt. Was ist noch draußen? Also ich möchte nochmal sagen, da gibt es den Linksextrem oder den Rechtsextrem. Biblisch, das Normale. Das Nächste, bist du von Gold? Ist dein Herz so durchdrungen, dass alles für dein Wesen Gold ist? Ist es so durchsichtig, dass tatsächlich gläsern wird? Ist das feine Gold im innersten Herzen? Gibt es einen Winkel in deinem Herzen, wo das nicht passiert ist? Und das Nächste, einfach, wie lebst du als Gläubiger? Lebst du das Leben Jesu Christi? Das heißt, bist du an der Brust des Hohepriesters? Lässt du dich vor ihm tragen? Liegst du an seiner Brust? Trägt er dich täglich ins Allerheiligste? Ist Allerheiligste dein Normalzustand? Ich habe bei mir festgestellt, Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe festgestellt, dass ich wochenweise gelebt habe. Ich war nicht im Heiligtum. Und mein Biopfarrer hat gesagt, ja, was ist eigentlich los? Und da habe ich Buße getan. Und dann bin ich ins Heiligtum eingetreten. Wo ich dann das wieder erlebt habe, diese Herrlichkeit, diese Gegenwart Jesu Christi, da muss ich am Schluss sagen, du bist ein Narr. Du bist ein Narr. Dass du jetzt wochenweise dahin vegetiert hast, geistlich, nachdem es solche Herrlichkeit gibt. Und das ist das Nächste. Er trägt uns in dieses Allerheiligste. Diese ganze Stadt basiert auf diesem Edelstein, auf dem Dienst des Hohepriesters. Und was hier ganz entscheidend ist, wir selber sind verantwortlich, dass hier das alles golden ist, das absondert ist und vor allem, dass auch diese Wege gläsern sind. Das ist die nächste Frage. Sind unsere Wege gläsern? Sind wir durchsichtig? Kann jeder sehen, was ich mache? Kann mich jeder fragen, was ist los mit dir? Ist alles so, dass die Welt wirklich, dass wir keine Geheimnisse brauchen? Wir haben das Geheimnis der Gemeinde, aber keine Geheimnisse in unserem persönlichen Lebensstil. Wir sind transparent. So wie es war beim Polycarp, als man gesagt hat, bring die Schätze der Kirche. Dann hat er gesagt, kein Problem, ich bring dir die Schätze. Dann hat er die Schätze der Kirche gebracht. Dann hat er die Arme und die Kranke gebracht. Und gesagt, guck, das sind unsere Schätze. Nicht hier, sondern hier. Nicht Gold, Edelsteine, Silber. Da wollte die Tiara, die Krone. So wie es heute teilweise in verirrter Religion sich zeigt. Prunk. Aber er hat gesagt, nee, das sind sie. Die Elenden. Transparent für jeden. Mir ist es wichtig, dass wir als Gläubige das begreifen. Das ist ein ganz einfacher Grund, dass das neue Jerusalem so im Endzustand ist, dass wir aber jetzt dran bauen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Das kann sein, in den nächsten 4-5 Tagen erleben wir Dinge, die wir vielleicht nicht erleben wollen. Und aus dem Grund ist es einfach wichtig, dass man den Blick in die Ewigkeit richtet. Dass man wirklich weiß, dass das wahre Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Und dass man weiß, das sind 4x3 Edelsteine. Vergeist seinen Leib. Perfekte Lösung, egal wo ich hingehe. Trägt mich der Herr ins Allerheiligste. Das wird nichts passieren. Wir brauchen keine Angst zu haben. Der Herr bringt uns durch. Bloß, man sollte schon am richtigen Platz sein. Nämlich sicher in Jesu Armen. Dort sollte man sein. Das wäre schon wichtig. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Ich möchte beide zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass wir ein Glied an deinem Leib sein dürfen, dass wir zu dieser Stadt gehören dürfen, dass wir dieses Gold empfangen dürfen in der Wiedergeburt und dass du uns selber abgesondert hast, dass du uns versetzt hast in dein Reich und dass wir dir gehören. Und gib uns einfach Gnade, gerade in dieser schlimmen Endzeit, dass wir vollständig von diesem Jaspis umgeben sind, dass wir letztendlich abgesondert sind, dass wir Gold sind, dass unsere Herzen vollständig dir zu Füßen gelegt sind. Dass wir wirklich die letzte Kammer preisgeben, dass wir durchsichtig sind wie Glas, im Lichte wandeln, dass unsere Straße, unsere Wege, unser ganzer Wandel in dieser Welt, dass er durchsichtig, licht ist, dass er klar ist und dass wir wirklich an deiner Brust liegen, dass wir uns tragen lassen von dir bis ins Allerheiligste, dass hier Jerusalem geschieht, dass die Welt etwas sieht von diesem Lichtglanz. Gib uns einfach Gnade.
auf das wir in so einer Ewigkeit sind, dass wir gedenken können, dass es hier schon in Herrlichkeit begann. Wir möchten in deinem Angesicht diese Herrlichkeit haben, möchten sie erleben. Jetzt gib uns einfach Gnade. Du weißt, wer von uns in die Niederungen nach Sodom hinabgestiegen ist. Erbarme dich. Erbarme dich auch, bevor das Elend über diese Welt vollends kommt, dass jede Seele in unserer Mitte sich erhebt und dir, dem Lamm dient, sich an deine Brust wirft und von dir ins Heiligtum getragen wird, dass wir dort wohnen. So wie David sagt, ein Tag, selbst in die Vorhöfe, ist besser wie tausend sonst. Und wie viel mehr ist ein Tag in deinem Heiligtum? Gib uns einfach Gnade und ich danke dir dafür. Amen.